In der Berichterstattung über den Fall Nawalny stehen in der deutschen Öffentlichkeit oftmals die außenpolitischen Beziehungen im Zentrum. Was bedeutet dieser Fall aber für innenpolitische Entwicklungen in Russland? Und was bedeutet er für oppositionelle Bewegungen in Russland? Heute Abend wird Ute Weinmann auf Einladung der Initiative Emanzipation und Frieden einen Online-Vortrag zu diesen Fragen halten. Ich habe sie jetzt vorab am Telefon und freue mich, mit ihr sprechen zu können. Guten Morgen, Ute.
Guten Morgen.
Ute, ich würde dich zunächst gern einmal nach einem allgemeinen Eindruck fragen. Wie nimmst du denn die Debatte über den Fall Nawalny in der russischen Öffentlichkeit wahr?
Naja, die russische Öffentlichkeit müsste man da sozusagen immer zweiteilen, weil es gibt ja immer den Teil, der sagen eher dem Kreml zugeneigt ist, beziehungsweise in den Staatsmedien debattiert. Und es gibt den Oppositionsteil, also die oppositionellen Medien, die dem, was in den Kreml-Medien berichtet wird, sehr kritisch gegenüberstehen und teilweise zwar auch Nawalny kritisch gegenüberstehen, aber größerenteils davon ausgehen, dass er wirklich vergiftet worden ist. Allerdings haben hier auch sehr viele merkwürdige Versionen kursiert. Also es ist ja nicht ganz klar, wer hinter diesem Vergiftungsanschlag steckt. Nawalny sagt, es ist Putin, ganz klar. Aber es gibt auch andere Versionen, ob sie glaubwürdig sind oder nicht, ist nochmal die Frage. Aber da wurde schon sehr, sehr viel debattiert. Inzwischen ist es nicht mehr so stark natürlich, aber eine Zeit lang wurden sehr, sehr viele unterschiedliche Versionen debattiert. Also viele gingen davon aus, wieso sollte Putin jemanden wie Nawalny umbringen lassen, der doch letzten Endes keine wirkliche Gefahr für den Kreml darstellt. Und das ist natürlich immer die Frage, also wovon geht man aus? Ist die Frage irgendwie, wem nutzt es? Das wird immer als erstes diskutiert meistens. Wer hat den größten Nutzen davon, wenn etwas passiert? Und irgendjemand hat ihn ja vergiftet, also irgendjemand muss dahinter ja stehen. Und dann gingen ihnen viele davon aus, der Kreml hat doch gar keinen Nutzen davon, weil der Westen jetzt neue Probleme schafft, die es vorher nicht gab. Andere wiederum sagen, nee, warum? Es ist doch logisch, es kann nur Putin gewesen sein. Also da wird auch viel natürlich spekuliert, aber das liegt natürlich auch immer daran, dass die Faktenlage nicht immer so viel hergibt, dass man sagen kann, ja, der war es jetzt wirklich.
Nun ist ja der Titel deines heutigen Vortrags Nichts als Nawalny. Und das zielt ja sicherlich auch auf ein Bild, das in der deutschen Öffentlichkeit über die russische Opposition besteht. Also wenn man Nawalny sagt, dann scheint die ganze Opposition gemeint zu sein. Warum dieser Titel? Also was verbergen sich für Überlegungen hinter dieser Fragestellung?
Na, erstmal bin ich natürlich gefragt worden, genau aus dem Anlass dieser Vergiftung. So. Deswegen gehe ich erstmal davon aus. Ich könnte auch böse behaupten, es gibt keine wirkliche Opposition in Russland, könnte man auch sagen. Weil die ist sehr, sehr schwach. Fakt ist, dass Nawalny der bekannteste ist von den vielen, vielen Unbekannten. Also er ist ja auch landesweit, sagen wir mal, nicht so bekannt. Also beziehungsweise in Moskau natürlich schon, ja, in den größeren Städten schon, also auch dort, wo er aktive Wahlstäbe hat. Aber er ist kein Politiker, der im Staatsfernsehen gezeigt wird. So, also andere haben, also die innerhalb sagen, des Systems agieren und in der Duma präsent sind, die haben die Staatsmedien. Nawalny hat es nicht. Er hat natürlich international bestimmten, sagen wir mal, Ruf. Ja, da kennen ihn vielleicht sogar noch mehr, jedenfalls die Russlandpolitik verfolgen. In Russland, in kleineren Städten ist er nicht sehr bekannt. Er dürfte jetzt durch diese Vergiftung weitaus bekannter geworden sein. Also jetzt kann man wirklich sagen, er ist wirklich der bekannteste Oppositionspolitiker hier, aber man kann ihn natürlich nicht vergleichen mit Personen, die hier ständig im Staatsfernsehen auftauchen. Aber Personen, die sich jetzt, sagen wir mal, auch in der Opposition engagieren, aber eben nicht diesen Rückhalt haben oder die lokal agieren, die selbst vielleicht in der Partei vertreten sind, die aber nicht in der Duma-Sitze hat, muss man sagen, dass sie eben gar nicht die Möglichkeit haben, diesen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Also wenn man von Bekanntheitsgrad ausgeht, ist Nawalny sicher der bekannteste, aber er ist jetzt nicht die Person, der wirklich viel Vertrauen gegenübergebracht werden würde, wenn man jetzt russlandweit denkt.
Ich finde das total spannend, dass du das sagst, weil ich habe schon das Gefühl, dass Nawalny eben hier bei uns in den Medien stark vertreten ist. Ich hatte meinen ersten Kontakt zu Nawalny, beziehungsweise die ersten Informationen, die ich über Nawalny hatte, damals, als ich mir ein Theaterstück von Pussy Riot angeschaut habe. Und da war eben die Kritik, dass die ja Nawalny anscheinend auch zugewandt sind. Und Genau, und er galt ja aber trotzdem als Opposition. Und dann, genau, steht ja jetzt die Frage im Raum, wie lässt sich Nawalny denn verorten? Also welche Position vertritt er? Welches Milieu, welches Spektrum vertritt er denn als Symbolfigur, die er ja geworden ist?
Ich glaube, er selber würde das wahrscheinlich gar nicht so direkt beantworten, weil er, glaube ich, nicht für ein bestimmtes Spektrum steht. Also er, also jedenfalls nicht in der Taktik, die er jetzt eingeschlagen hat. Insgesamt ist es sicher so, er kommt aus der Jablko-Partei, ja, die eher eine liberale Opposition vertritt, die aber auch nur in ganz bestimmten, also eher urbanen Gegenden, jetzt sagen wir mal vor allem Moskau-Petersburg, dann vielleicht noch ein paar anderen Städten, bekannter ist oder bekannter war, aber letzten Endes meist keine wirklich große Rolle mehr spielt. Er hat Anhänger, die teilweise auch dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, weil er sich ja auch in der Hinsicht immer wieder geäußert hat und 2011 zum Beispiel Mitorganisator des russischen Marsches war, so eines der größten Nazi-Aufmärsche Europas und in Russland sowieso, der immer am 4. November stattgefunden hat. Da geht er nicht mehr hin. Gute Zeiten haben sich auch geändert. Er vertritt jüngere Leute, die die Nase voll haben, ja, die teilweise auch sehr unterschiedliche politische Ansichten haben. Ich meine, er ist sicher wirtschaftlich gesehen liberaler manchmal. Also das kann er ganz gut, irgendwie, wenn er merkt, irgendwie, es gibt gerade noch andere populäre Ideen. Also vor seiner versuchten Präsidentschaftskandidatur hat er so ein paar linke Punkte in sein Programm einzuflicken. So, das hat dann wiederum Kritik gegeben von Liberalen. Ich glaube nicht, dass viele jetzt unbedingt ideologisch oder hinter seinem Programm stehen, sondern er ist eine Figur, die Menschen auf die Straße gebracht hat eine Zeit lang. Jetzt hat er seine Taktik geändert. Er versucht zumindest mal etwas Praktisches zu machen, was sich von dem unterscheidet, was die anderen tun. Ich glaube, das ist wichtiger als seine Ideologie, jetzt mal in Bezug darauf, wen er anzieht.
Als Freies Radio sind wir natürlich auch daran interessiert, wie linke, liberale und emanzipatorische Bewegungen in Russland aufgestellt sind. Was bedeutet der Fall Nawalny denn für solche Gruppen in Russland? Wie haben Sie darauf reagiert?
Naja, erstmal ist es natürlich schon ein ziemlich starkes Bedrohungsszenario, wenn eine Person, die sich so weit aus dem Fenster hängt wie Nawalny, vergiftet wird. Es hat früher schon politische Morde gegeben, aber Gift hat schon nochmal eine andere Dimension. Also ich meine, es ist nicht schön, wenn jemand erschossen wird, wie bei Nemtsov, ne? Aber das ist nochmal was anderes. Das ist klar, das ist ein gezielter Anschlag auf eine Person. Da wird auch nur eine Person von betroffen sein. Jetzt im Fall von Nawalny, wenn Gift im Spiel ist, da könnte man ja auch denken, die Angst gab es natürlich auch, dass da eventuell auch noch andere Personen von betroffen sein muss. Das ist sowas Unsichtbares, das ist so eine unsichtbare Gefahr. Das schafft natürlich schon eine gewisse Unsicherheit. Ja. Auf der anderen Seite gibt es hier auch nur wenige, die sich wirklich so weit aus dem Fenster wagen, wie das Nawalny tut. Also beziehungsweise er hat eben doch eine bestimmte, sagen wir mal, mediale Ausstrahlungskraft. Er hat eine gewisse Basis dafür. Ne. Hat er natürlich auch lange und ja auch nicht allein, er hat ein großes Team dafür gearbeitet, ne, mit seinem YouTube-Kanal, mit seinen Antikorruptionsrecherchen. Ja, das haben viele ja so nicht. Aber trotz allem gibt es natürlich auch auf lokaler Ebene Leute, die, sagen wir mal, den Ärger von Politikern hervorrufen. Also gewisse Ängste schürt es natürlich schon. Ne? Also man hat ja auch gesehen, es hat ja keine größeren Demonstrationen gegeben. Gut, es ist natürlich auch gerade schwierig wegen Corona. Die Leute halten sich zurück, auch mit Solidaritätsbekundungen. Also er ist natürlich auch tatsächlich eine umstrittene Figur. Aber es gibt, glaube ich, schon auch gewisse Ängste. Also die Frage ist ja immer, wie weit, also wenn jetzt tatsächlich der Kreml dahinter steckt, ja, was wahrscheinlich ist, ne? Gehen die Sicherheitsbehörden, ja, wenn man sozusagen hier versucht, Oppositionspolitik zu betreiben, die über das Maß hinausgeht, was offensichtlich der Kreml bereit ist zu tolerieren?
Jetzt würde ich dir abschließend gerne noch eine Frage nach einer Einschätzung stellen. Und zwar, wie würdest du die Machtpositionen von Putin und der Kremlpartei Einiges Russland denn beschreiben? Sitzen die fest im Sattel oder werden im Zuge dieser Vorgänge auch Grenzen von deren Macht sichtbar?
Eine Zeit lang gab es schon mal Grenzen in Bezug auf das Einige Russland, weil die Beliebtheitswerte oder das Vertrauen gegenüber dieser Partei ziemlich in den Keller gesunken ist. Aber offensichtlich braucht der Kreml das Einige Russland. Es gab ja auch schon mal Überlegungen, das Einige Russland eventuell zu ersetzen durch eine andere Struktur. Aber es ist eben nicht so ganz einfach. Man braucht diese Partei. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt direkt sozusagen vorm Ende stehen, keinesfalls. Ne? Aber es ist schon so, dass, und das sieht man einfach in den Regionen mehr als in Moskau, dass die Bereitschaft, sich sozusagen einfach diesen Strukturen unterzuordnen, nicht mehr so groß ist, wie das seinerzeit immer war. Ne? Dazu kommen natürlich dann auch wirtschaftliche Probleme in Bezug auf das Coronavirus. Also es gab ja hier auch einen Lockdown und das hat wirtschaftliche Folgen. Es gibt mehr Armut als früher. Nun, es ist politisch auch sehr, sehr unsicher. Ne? Also auch die Ereignisse in Belarus sind natürlich, sagen wir mal, vielleicht jetzt hier nicht so eingeschlagen. Also wie gesagt, es gibt hier keine großen Demonstrationen jetzt oder Solidaritätskundgebungen mit Belarus. Und trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Thema. Also ich denke schon, dass das den Kreml beunruhigen würde. Was auch auffällt, ist, ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie, dass die Duma jetzt nochmal einen Antrag eingebracht hat, um die Aufhebung der Immunität ehemaliger Präsidenten zu erschweren. Das war ja zum Beispiel auch ein Teil bei der Verfassungsänderung im Sommer, ja, wo man ja immer darauf achten muss. Ne? Die Frage, wie lange bleibt Putin noch im Amt? Wahrscheinlich bleibt er noch länger im Amt. Die Möglichkeit hat er ja. Und trotzdem die Frage, wie geht es weiter, beziehungsweise wie geht es mit ihm weiter, wenn er dann irgendwann mal zurücktritt, scheint ja offensichtlich doch wichtig zu sein. Sonst würde das nicht in dieser Form debattiert werden. Also ich denke schon, dass es, also es gibt Veränderungen. Man hat irgendwie manchmal den Eindruck, ja, jetzt kommt irgendwie vielleicht mal doch der Punkt, wo sich grundlegend etwas ändert. Aber natürlich wird der Kreml viel dafür tun, dass gerade bei den nächsten Wahlen, im nächsten Jahr finden ja Duma-Wahlen statt, dass einige Russland gut abschneidet. Da gibt es auch verschiedene Überlegungen, wie das stattfinden kann. Also da ist der Apparat schon flexibel genug, aber trotz allem tut sich was.